Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 49 mit unserem Gast Frank Kuhlmann, CFO bei TUI Cruises und dem Thema von 0 auf 3 Milliarden Wachstum, Wandel und Verantwortung bei TUI Cruises. Frank, von unserer Seite nochmal ein herzlich willkommen. Sensationell, dass du hier aufschlägst. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, dem Unternehmen und wo du gerade sitzt.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Frank Kuhlmann. Ich bin seit 2008 als CFO hier bei TUI Cruises. Ja, quasi von Anfang an. Uns gibt es erst seit 2008. Wir sind in 2008 gegründet worden als ein Joint Venture zwischen der TUI und Royal Caribbean Cruises, am großen amerikanischen Kreuzfahrträder. Die letzten 17 Jahre sind sehr, sehr schnell vergangen. Wir haben zwei Marken im Portfolio. Die meisten werden die Marke Mein Schiff kennen. Die Schiffe heißen sehr kreativ Mein Schiff 1 bis Mein Schiff 7. Und seit letztem Jahr haben wir die Mein Schiff Relax. Unter unserem Dach betreiben wir auch Hapag-Lloyd Cruises mit den Luxusschiffen Europa, Europa 2. Und den Hanseatic Expeditionsschiffen. Das ist TUI Cruises.
Sehr, sehr spannend. Hallo Frank, auch nochmal von meiner Seite. Freue mich, dass du heute hier in der Business-Liga aufschlägst. Und die erste Frage, die gibt es für jeden unserer Gäste und auch für dich. Auf welcher Position würdest du dich denn, wenn du dein eigener Coach wärst, aufstellen? Ja, ich vermute da eine Position, aber...
Ja, und das ist wirklich ein Zufall, dass ich früher auch beim Hockey-Torwart war. Aber als CFO oder als Finanzabteilung sehen wir uns hier schon als Torwart, Liberos, Abwehrspieler, die sozusagen eigentlich dem Team den Rücken frei halten, damit die vorne möglichst viele Tore schießen. Das ist unser Auftrag.
Das macht total viel Sinn. Und ich glaube, Volker, CFOs hatten wir noch gar nicht so oft. Ne? Das ist ja schon auch eine exponierte Position. Da bin ich auch ein bisschen stolz, dass du heute hier aufläufst, Frank. Und du hast ja gerade gesagt, du hast das quasi, wie würde man das heute nennen, bootstrapped, ne? Von unten hochgezogen, Joint Venture. Aber von 0 auf 3 Milliarden Umsatz. Also vielleicht kannst du da nochmal diese Reise, ist ja wirklich, das passt ja dann auch ins Bild, ne? Mit dem Kreuzfahrtschiff, so ein bisschen für unsere Zuhörer nachvollziehbar machen und vielleicht dann auch schon mal so auf das Thema Kultur und Arbeitsweise etc. eingehen, wie sich das so auch im Zeitablauf verändert hat.
Ja, sehr gern. Das ist wirklich eine sehr spannende, auch Achterbahnfahrt die letzten 17 Jahre, muss man ehrlich sagen, nach der Gründung 2008. Wir wurden erstmal gegründet, hatten noch nicht mal ein Schiff. Das war nicht so ganz einfach, in der Finanzkrise ein Schiff zu finden. Aber dann sind wir sehr stark und erfolgreich gewachsen bis 2019. Und das war wirklich eine tolle Reise. Jedes Jahr ein neues Schiff von 2014 bis 2019. Ist inklusive Mein Schiff 6, aber wirklich eine ganz, ganz, ganz spannende Phase. Und dann haben wir Ende 2019 Hapag-Lloyd Cruises gekauft und dann Anfang 2020 geclosed. Und zwei Wochen später kam dann die Pandemie in Asien, ging es ja los. Und das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, für ein Kreuzfahrtgeschäft mit hohen Fixkosten, wenn man nicht fahren darf weltweit, das war der schlimmste Case, den man sich vorstellen kann. In all den Risikomanagement-Tools, die wir ja auch bedienen und alle Szenarien, was denn passieren könnte und so, dass das global alle Quellmärkte, wie wir es nennen, wo die Gäste herkommen und alle Zielmärkte, wo wir hinfahren, ausgeschaltet werden von einem Tag auf den anderen, das war nicht vorstellbar. Und in der Zeit haben wir eine Firma integrieren dürfen mit 250 Mitarbeitern, quasi alle in Kurzarbeit, alle im Homeoffice. Das ging eigentlich gar nicht. Ja, aber irgendwie hat das dann geklappt. Das hat ein paar Jahre gedauert und wir sind auch noch nicht fertig. Und jetzt ist Zeit, ich würde mal sagen, seit 2023 ist wieder Recovery. Ja, und die Märkte sind eigentlich stärker, als es vorher war, was uns natürlich sehr freut. Ja, und insofern wachsen wir jetzt wieder. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre auch nochmal 3 neue Schiffe bekommen, beziehungsweise eins kommt jetzt im Juni. Und ich sag mal, außerhalb dieser Phase von 2020 bis 2023 war das ein sehr, sehr, sehr dauerhaft positive Journey. Aber mit einem totalen Break drin, Deswegen sind wir umso dankbarer, dass das jetzt wieder alles gut läuft. Dieser Break hat natürlich dazu geführt, dass wir viele Leute verloren haben. Die wenigsten Leute freuen sich, in Kurzarbeit zu sein, sondern die suchen sich dann was anderes. Es war ja eine lange Zeit, war auch überhaupt die Zukunft der Kreuzfahrt in der Pandemie überhaupt gar nicht sicher. Und das ist natürlich immer sehr unschön. Aber Fakt ist, dass wir jetzt viele neue Mitarbeiter haben und dadurch auch ein sehr agiles, dynamisches Unternehmen sind. Ja, das hat wirklich geholfen. Was toll ist, ich war da vor der Pandemie, wenn wir mal einen Hafenausfall hatten, dann sozusagen war hier kollektive Krise im ganzen Haus. Heute, dadurch, dass wir in der Pandemie 2 Jahre faktisch nur umrouten mussten jeden Tag, ist das heute wirklich easy. Also wir sind echt resilient geworden. Das macht's einfacher und insofern haben wir Hapag-Lloyd und mein Schiff 2 Kulturen, die sehr unterschiedlich waren, als wir zusammenkamen in 2020. Aber die sind gut zusammengewachsen und wir haben noch ein bisschen Schritt zu gehen. Aber es ist eine sehr, 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 sehr spannende Achterbahnfahrt gewesen die letzten 17 Jahre.
Boah, Mensch, Frank, da hake ich ja direkt ein, gerade mit deinen letzten 2, 3 Sätzen, so im Sinne von Change Management und Unternehmenskultur. Also der Merger von den Bereichen, was hat gut geklappt und was waren vielleicht auch ein paar so Stolperstricke? Also was war mühsam oder erstmal zäh?
Ja, also es sind wirklich sehr unterschiedliche Kulturen. Ja, man muss sich ja einmal überlegen, mein Schiff ist im Volumenmarkt, im Mainstream-Markt unterwegs, Hapag-Lloyd im Luxusbereich. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedliche Kulturen, die zusammenkamen. Und zum Beispiel Hapag-Lloyd hatte einen Betriebsrat, wir nicht. Den haben wir natürlich jetzt auch mit eingekauft sozusagen. Und das ist ein langer Prozess gewesen, viele Workshops, ja, viele Diskussionen. Und ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen ist, das Beste aus beiden Welten sozusagen zu finden und trotzdem jede Marke auch mit ihrer eigenen Kultur zu belassen, aber mit einem gemeinsamen, ich nenne es mal Wertesystem, was immer ganz wichtig ist.
Und deine Rolle so jetzt, also da auch Stichwort Veränderung, wo ihr so unglaublich gewachsen seid, hat dich das denn verändert? Also wie war es für dich?
Ja. Also ich bin ja hier hergekommen 2008 und hatte richtig Lust auf Startup, ja, durfte die ersten Kontenpläne selbst malen und Möbel aussuchen und so Formulare für Dienstreiseabrechnung selber basteln, ja. Und jetzt sind wir mittlerweile relativ groß geworden. In der Pandemie mussten wir natürlich von einem Tag auf den anderen umschalten. Ausgabenstopp. Jede Ausgabe, die über 3.000 Euro war, musste ich genehmigen. Weil die Schiffe, die leben ja weiter. Die liegen auf Reede. Ja, da ist eine Crew an Bord. Das war sehr unangenehm. Wir konnten teilweise auch erst später bezahlen. Sehr, sehr mühsame Zeit. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber das war ein großes Learning. Man gesehen hat, auch in so einer Zeit, wenn es um Restrukturieren geht oder Kostenmanagement, dass auch das irgendwie zusammen managebar ist. Und jetzt zum Glück, seit 2023, sind wir eher wieder als Wachstumsmanager unterwegs.
Und ich habe gerade auch an meine Zeit zurückgedacht. Ich habe ja zu einer ähnlichen Zeit angefangen, auch bei einer Company, die hatte 40 Mitarbeitende. Jetzt haben wir über 2000. Also auch eher so Startup, war kein richtiges Startup, war ein Carve-out, aber war halt weniger, sehr, sehr schnelle Entscheidungen. Und irgendwann musst du halt Prozesse einziehen. Dann wird es dann auch manchmal ein bisschen länger. Und jetzt sitzt du ja quasi am Ende der Nahrungskette als CFO. Bei dir landet dann ja alles, ne? Wie hast du das denn wahrgenommen? Ist das bei euch, habt ihr euch noch so ein bisschen Startup-Style bewahrt oder ist das auch mehr prozessorientiert geworden mit der Zeit?
Ja, wir versuchen eigentlich also beides. Wir haben unsere beiden Eltern sind ja beide börsengelistet. Unsere amerikanischen Eltern ja auch unterliegen den SEC-Rules. Das ist so das Strengste, was man sich vorstellen kann. Das heißt, wir berichten sehr viel und haben sehr viel Compliance-Regelungen, wie man sich vorstellen kann. Wir versuchen aber so intern hier sozusagen die Kultur, vielleicht Startup kriegt man nicht mehr hin, aber wir pubertieren noch, würde ich mal sagen. Und das wollen wir auch beibehalten, weil das, glaube ich, für die Mitarbeiter ganz wichtig ist, dass es zwar Strukturen gibt, aber man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern man so gut es geht auch noch was bewegen kann. Und aber es ist immer eine feine Balance, aber das haben wir bisher ganz, ganz gut hinbekommen.
Ihr seid jetzt relativ stark gewachsen, ne? Also wie der Titel ja auch sagt, von 0 auf 3 Milliarden, das ist ja schon eine Menge. War das geplant immer oder kam das jetzt auch durch den Zukauf vor allen Dingen? Also wie war da so eure Strategie auch in der Vergangenheit?
Das Wachstum kommt im Wesentlichen darüber, dass man neue Schiffe bestellt und dann in Dienst stellt. Ja, zwischen Bestellung und Indienststellung gehen in der Regel so 5 Jahre ins Land. Ja, und wir hatten das große Glück, dass wir vor der Pandemie nochmal 3 Schiffe bestellt haben, die wir jetzt im Boom nach der Pandemie bekommen haben. Ja, das hat uns während der Pandemie sehr nervös gemacht. Ja, da suchte ich Leute, die mir Schiffe abkaufen, habe keinen gefunden, komischerweise. Aber jetzt nachträglich sind wir sehr dankbar, dass das so gekommen ist, weil es ist ja auch kein Geheimnis, die Kreuzfahrtbranche global, die ist super wachsend und es gibt zu wenig Werften und zu wenig Supply. Und insofern ist der Schiffe on order hat, eine sehr glückliche Position.
Und sag mal, Frank, also sowas Persönliches in deiner Führung, weil uns das auch unsere Hörer sicherlich interessiert. Also so eine Entscheidung, du sie gerade beschrieben hast, so in der Corona-Zeit oder so, also da oder davor, ne, zu investieren. Ist ja nicht ein Auto, was ihr da kauft, sondern schon ein bisschen mehr. Wie machst du das selber, beziehungsweise hier in der Geschäftsleitung oder mit allen wichtigen Leuten da? Also wie, wenn du dich da zurückerinnerst, wie war so der Prozess, dass ihr dann gesagt habt, es ist ja immer eine Risikoentscheidung. Okay, jetzt haben wir zumindest so das nötige Gefühl dafür, aber die Entscheidung für Kauf statt gegen zu machen kannst.
Ja, also wir sind ja in der Geschäftsführung zwei, meine Kollegin, unser CEO Wiebke Meyer und ich. Aber wir haben natürlich auch einen Aufsichtsrat, der sehr gut und prominent bestückt ist von unseren beiden Shareholdern, wo auch echt richtig Expertise drin sitzt. Und wir sozusagen bereiten diese Entscheidung in der Regel vor. Bisher zu 100% werden sie sozusagen, folgt das Board unseren Empfehlungen. Das ist gut. Ja. In der Pandemie war es so, dass wir als Geschäftsführung hier gesagt hätten, wie ich ihm sagte, lass uns mal 1 oder 2 Schiffe verkaufen. Ja, weil wir sind nur im deutschen Markt eigentlich oder im deutschsprachigen Markt aktiv. So 3, 4 Jahre Corona-Pause tut dem Markt nicht gut, weil es ist nicht nur so, dass sozusagen die Umsätze fehlen. Die Kreuzfahrt lebt sehr davon, dass es Erstfahrer gibt und die fahren dann immer wieder. Und wenn du so 3, 4 Jahre keine Erstfahrer hast, dann fehlen dir diese Wiederholergeneration hinten. Ja, da gibt es auch so ganz super spannende mathematische Modelle, die genau das eben so prognostizieren und widerspiegeln. Und dadurch, dass uns 3, 4 Jahre Erstfahrergeneration fehlten, hatten wir wahnsinnige Sorge, wie wir denn diese Schiffe füllen sollen. Aber da haben unsere Shareholder uns beruhigt und natürlich dann auch, die haben ja auch Möglichkeiten, im Zweifelsfall uns ein Schiff innerhalb der Familie abzunehmen und gesagt, hey, bloß nichts verkaufen. Schiffe ist eigentlich, eines Tages wird das wieder das wertvollste und rarste Gut sein. Macht euch keine Sorgen. Und jetzt im Nachhinein sind wir sehr froh, dass wir da overruled wurden.
Das ist natürlich eine ganz, ganz gute Situation. Ich habe letztens mit dem CIO von Lufthansa gesprochen. Da ging es auch um Resilienz. Das hast du ja eben auch angesprochen, Frank. Und der sagte halt, die haben einen ganz klaren Ablauf. Also wenn so ein Flughafen mal für eine halbe Stunde zumacht, dann haben die schon ein Problem für die Flotte, weil halt keiner mehr rausfliegt und keiner mehr reinfliegen kann. Da muss man den Flughafen dicht machen. Aber wenn die 28 Tage nicht mehr fliegen könnten, dann wären die bankrott. Gab es solche Kalkulationen bei euch auch oder war das durch die Shareholder immer eine Situation, wo ihr sagen konntet, okay, das ist zwar schwierig jetzt in der Pandemie, aber da kommen wir durch?
Ja, das Problem war, das ist eine sehr, sehr gute Frage, dass unsere Shareholder genauso stark getroffen waren wie wir. Also da war Hilfe nicht so richtig möglich. Wir sind in dieser, weil wir natürlich Liquidität jeden Tag in sehr, sehr hohen Mengen verbrannt haben, sind wir in dieser Pandemie auf die Suche gegangen nach Geldquellen und sind, was relativ ungewöhnlich ist, aber in dieser Zeit des Druckes haben wir uns raten lassen, extern, und sind an den Kapitalmarkt gegangen. Und haben uns so eben Geld geliehen, Das machen wir heute noch, aber das war damals natürlich sehr teuer. Aber das hat uns sehr geholfen, sozusagen diese Phase zu überbrücken. Das war damals relativ bekannt, das habt ihr wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, aber wir waren ja im Sommer 2020 mit der Mein Schiff die erste Brand weltweit, die wieder losgefahren ist. Und zwar mit sogenannten Blue Cruises. Ja, das heißt Kreuzfahrten ohne Landgänge. Ja, ein Drittel nur voll. Ja, alle mit Masken und schwerste, sozusagen Schutzmaßnahmen an Bord, Distanzwahrung und so weiter und so fort. Aber wir sind dann sehr schnell losgefahren, dass wir zumindest wieder ein bisschen Liquidität einsammeln konnten. Und das hat uns geholfen, ein bisschen die Löcher zu stopfen.
Boah, ich bin schwer beeindruckt. So. Also auch, wenn ihr sagt, also so auch mit der ganzen Erfahrungskompetenz, die dann das Board hat und sagt so, ja, ne, das, wir glauben, dann Schiffe werden wieder gebraucht. Ich finde das, oder auf jeden Fall ist das meine Fantasie, denke ich da, neben den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die man hat, bei so Risikoentscheidungen, kann man da wieder sehen, wie viel dann eben noch Erfahrungswissen oder Intuition dann auch hochpoppt, ja. Die vielleicht dann mal das Zünglein an der Waage, oder so hört es sich bei euch an, ne? Gar nicht Zünglein an der Waage, sondern irgendwie dann doch relativ klar getroffen wurde.
Es ist, was sozusagen aus Investoren- oder Finanzsicht sehr, sehr, sehr charmant an einem Schiff ist, dass es ein mobiles Asset ist, ne? Dass man sozusagen, wenn man Hotels in Jamaika oder Dubai oder China hat, dann kann man aus verschiedenen Gründen auch mal zumindest temporär große Probleme haben. Mit einem Schiff, sozusagen, als letztes Jahr der Suezkanal nicht mehr passierbar wurde, dann müssen wir eben außen rumfahren in Afrika. Aber du kannst eben mit einem Schiff sozusagen geopolitischen Problemen sozusagen entflüchten, was sehr, sehr, sehr praktisch ist. Und dieses Asset dadurch auch sehr, sehr liquide macht, am Ende des Tages.
Und sag mal ein bisschen was zu eurer Organisation, Frank. Du hast gesagt, zwei Geschäftsführer. Wie groß seid ihr und wie seid ihr so aufgebaut? Ist das meiste Personal auf dem Schiff oder wie seid ihr so strukturiert?
Ja. Also wir sind, das ist auch noch so ein bisschen vielleicht eine Folge von unserem Startup und dem schnellen Wachstum. Wir haben sehr viel outgesourced. Ja, der ganze Betrieb auf den Schiffen, ja, auf so einer Mein Schiff sind im Durchschnitt 1100 Crewmember. Ja, das ist alles an Fremdfirmen vergeben, die das für uns managen, auch das Recruiting. Wir sind hier, ich würde mal sagen, im Prinzip eine Sales-Marketing-Produktmaschine mit Backoffice. Ja, aber all die guten 850 Leute, die wir im Headquarters haben, ist alles sehr eher commercial-orientiert, Customer-Service, Marketing, Vertrieb, natürlich auch Buchhaltung, IT. Aber auch in der IT, wir entwickeln nicht selber, sondern kaufen das ein und kümmern uns im Wesentlichen um den Betrieb.
Ja, also ist natürlich auch spannend, wenn ihr so eine schlanke Organisation seid, die sehr für die Vermarktung, so habe ich das gerade verstanden, und den Markt zuständig ist, aber der Betrieb dann eher an Dritte geht. Wie seid ihr da auch von der Digitalisierung aufgestellt? Macht ihr viel automatisiert digital oder ist das eher noch nicht so erforderlich?
Ja, also ich denke immer, weil man weiß, was man noch alles machen könnte, hat man latent ein schlechtes Gewissen und findet es schlecht. Wenn man sich benchmarkt gegenüber vergleichbaren Peers, stehen wir in der Regel immer ganz gut da. Aber ich glaube, das geht jeder Firma so. Ja. Ich glaube, dass wir, also erstmal sind wir ganz happy, dass so die Kreuzfahrt, das Schiff selber, das ist, ich glaube, nie von KI oder Digitalisierung bedroht. Ja, das wird immer das Naturerlebnis bleiben. Aber wir machen viel in Digitalisierung und zwar, ich sag mal, viel, was den Buchungsvorgang für den Kunden angeht. Ja, Website, heute ist es natürlich viel mehr die App. Ja, alle steuern von Website auf App um. Ja, und das Gleiche auch für das Erlebnis an Bord. An Bord kann man ohne die App heute fast nichts mehr machen. Also du kannst buchen, Spa-Anwendungen, Restaurants, Internet, alles funktioniert über die App. Und das ist so, wie wir versuchen zu digitalisieren in der Priorisierung, dass immer so der Gastnutzen zuerst kommt. Wir sind nicht, glaube ich, die Größten, so dass wir so kostenmäßig interne Prozesse schon effizient digitalisiert haben.
Mhm. Aber jetzt stelle ich mir vor, vielleicht tue ich dir auch Unrecht, euren Kunden, aber ich würde mal denken, wenn ich auf ein Schiff gehe, auf ein Kreuzfahrtschiff, dann bin ich eher älteren Semesters, ne? Und wenn ich jetzt so an die älteren Jahrgänge denke, dann vielleicht tue ich denen auch Unrecht, aber so mit einer App umgehen ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, ne? Habt ihr da nochmal so einen Zweitprozess, der analog ist, oder muss dann wirklich jeder ein Smartphone haben und sonst kann er sich da nicht auf dem Schiff bewegen?
Also das einmal so zum Thema Durchschnittsalter, das ist bei uns sehr heterogen. Also wenn man im Januar auf den Kanaren unterwegs ist mit uns, da siehst du fast ausschließlich ältere Semester. Wenn du allerdings im Sommer im Mittelmeer unterwegs bist, siehst du nur Familien und Kinder und junge Leute. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber auch die älteren Semester sind in den letzten Jahren echt digital geworden und erkennen mehr und mehr den Nutzen der App, ja, und wollen das auch und wollen auch ein bisschen dazugehören. Das hat sich echt stark verändert seit der Pandemie. Ja, es ist noch nicht ganz so einfach, bei uns an Bord ins WLAN reinzukommen. Aber wenn dieser Schritt geschafft ist, die App selber erfreut sich generationsübergreifend großer Freude und Begeisterung.
Ich habe eine neue Idee für euch, neues Produkt. Einfach das Schiff, alle Kindern Jugendreisen drauf, Klassenreisen und dann WLAN ausschalten. Dann üben die mal so richtig miteinander reden und sprechen. Ja. Mal gucken, was passiert. Oder die Hälfte hüpft von Bord.
Nee, absolut. Und viele Gäste sagen das auch, dass bei uns an Bord sozusagen kann man WLAN dazu kaufen. Ja, weil es natürlich über den Satellitenbetrieb auf dem Meer sehr, sehr, sehr teuer ist, WLAN bereitzustellen. Das ist technisch echt herausfordernd. Aber viele Gäste schätzen es, dass die auch sich zurückziehen können und sagen, ich habe jetzt eine Woche Digital Detox, mögen sie sehr gerne. Aber wir haben auch Gäste, diese Work-Nomaden, eine fünfwöchige Kreuzfahrt in die Karibik buchen und an Bord gerade auf der Ozeanüberquerung das als Vacation nutzen. Ja, also es gibt's von bis und die Technik lässt es jetzt mittlerweile zu, dass man auch an Bord Videokonferenzen, vielleicht nicht so gut wie diese jetzt, aber zumindest Videokonferenzen und Calls abhalten kann.
Habt ihr da Starlink von Elon Musk auch im Einsatz? Weil wenn ihr so Satelliten
Genau, das ist bisher das Produkt, was die ganze Kreuzfahrtbranche einsetzt. Ja, da kommen jetzt die ersten sozusagen Alternativen sozusagen auf den Markt, die hier und da mal getestet werden. Aber wir haben das jetzt seit 2 Jahren im Einsatz und das ist natürlich von der Qualität und vor allem Geschwindigkeit schon so viel besser als alles, was wir vorher hatten.
Und Frank, wo du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dass das so von den Monaten fast abhängig ist, wer da so auf euren Schiffen als Gäste unterwegs ist. Ist denn das so ein gesellschaftlicher Wandel, also ich hätte jetzt auch gedacht, mehr Ältere, ich habe aber Gäste, aber ich habe auch schon viel mitgekriegt, dass Familien so aus meinem Umfeld das auch machen. Hat da denn viel stattgefunden und wenn ja, hast du eine Idee, warum und wie stellt ihr euch drauf ein?
Ja, also das ist eine echt gute Frage, weil in den letzten 2-3 Jahren ist das so, dass der Touristikmarkt in Deutschland sich ein bisschen gewandelt hat. Ich sag mal, herkömmliche Touristikform und Veranstalter verlieren eher ein bisschen. Und die Kreuzfahrt sozusagen gewinnt Marktanteile. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass natürlich Urlaub machen in den letzten Jahren sehr teuer geworden ist. Ja, also wenn wir zum Beispiel mit der Family im Sommer nach einer Unterkunft und Flügen auf Mallorca gucken und Kinder zur Schule gehen und wir so auf die Sommerferienzeit auch angewiesen sind, dann ist das sehr, sehr, sehr teuer geworden durch die Inflation und so weiter. Und bei der Kreuzfahrt ist das so, dass diese Kostenerhöhung der letzten Jahre deutlich moderater ausgefallen sind. Und das führt dazu, dass auch neue Kundengruppen kommen.
Und was sind so eure attraktivsten Routen? Kann man das sagen? Wisst ihr das?
Also bei der Mein Schiff, ja, die mit den Volumenmarkt, im Premium-Volumenmarkt stattfindenden Schiffen, sind eigentlich die beliebtesten Routen alles, was so Norwegen, Spitzbergen, auch rund um England, Island, wo es einfach so ist, dass man das ganz, ganz, ganz schwer anders erleben kann. Man kann ja auch nicht von Fjord zu Fjord mit dem Auto fahren und so. Da bietet sich natürlich ein Schiff an. Das würde ich mal sagen, sind im Sommer die Top-Destinationen. Im Winter ist nach wie vor so die, würde ich sagen, die Karibik. die Mutter aller Destinationen.
Hast du selber auch schon mal ausprobiert?
Ja, sehr gerne. Wir machen es einmal im Jahr. Ich wusste auch bevor ich hier angefangen habe, gar nicht, dass es Kreuzfahrten gibt, ehrlich gesagt. Ne? Aber die Kinder mögen es sehr, ja, und die Kinder finden es echt spannend, weil die irgendwie viel für sich selber machen können, viel Sport, ja, aber auch ein bisschen Sightseeing für die Eltern, und das ist ein ganz gutes Paket.
Und sag mal, also im Titel ist ja auch Wachstum, Wandel und Verantwortung, was ja jetzt durch diverse Rahmenbedingungen, sei es Putin, sei es Trump und geopolitisch, in den Hintergrund gegangen ist, das Thema Nachhaltigkeit. Wie geht ihr denn mit dem Emissionsthema um? Wie geht ihr da ran? Was macht ihr da?
Ja, also das Thema Umwelt ist bei uns schon seit vielen, vielen Jahren ein wichtiges Thema, weil wir sehen ja, die Natur und das Meer ist unser Hauptkapital. Ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und die Schifffahrt generell ist ja seit ein, zwei Jahren auch vom ETS-System, ja, das ist ein System, wo man, wer CO2 verbrennt, muss Zertifikate kaufen. Und das incentiviert ganz stark, sozusagen CO2 einzusparen. Ja, die generell ist ja die beste Tonne Diesel die wir gar nicht verbrennen. Ja, das heißt, erste Maßnahme ist Fuel-Verbrauch oder Emissionen vermeiden. Da kann man, wir haben wahnsinnige Sprünge gemacht dadurch, dass wir langsamer fahren. Ja, also wenn du nicht mehr mit 20 Knoten durch die Gegend hetzt, sondern mit 14 Knoten, dann hast du vielleicht einen Hafentag weniger in der Woche. Das ist wie beim Autofahren, das macht einen riesen Unterschied. Ja, und aber auch Themen wie zum Beispiel, wenn du alle paar Jahre den neuesten Silikonanstrich sozusagen auf den Rumpf des Schiffes malst. Ja, da ist jedes Jahr so ein Technologiegewinn. Ja, da spart man unfassbar viel Treibstoffverbrauch und damit auch CO2-Emissionen ein. Und das ist eine lange Journey. Es gibt mittlerweile in einigen Häfen viel zu wenige, gibt's Landstromanschlüsse. Ihr kennt das vielleicht aus Hamburg-Altona. Da kann man ja mit dem Schiff wirklich wie an so eine Steckdose ran. Dass sozusagen zumindest im Hafenbetrieb die Maschinen ausgemacht werden. Ja, das gibt's nur in wenigen Häfen leider. Und last but not least gibt's wie überall das Thema Renewable Fuels. Ja, wir fangen jetzt an, in größerem Maße unsere Schiffe, die mit LNG fahren, mit Bio-LNG fahren zu lassen. Ja, und das ist natürlich eine ganz signifikante Emissionseinsparung. Also am besten vermeiden und das, was dann noch übrig ist, soweit es geht, mit Renewables ersetzen.
Ja, da kommen wir vielleicht ins Geschäft, Frank. Wir sind ja Wasserstofftransporteur in Zukunft. Ne? Also Wasserstoff könnte natürlich auch noch, ist das bei euch eine Überlegung oder macht ihr eher dann aus Wasserstoff und anderen Molekülen dann Synthetic Fuels? Was ist da euer Ansatz?
Ja. Also wir sind ja in diesem Thema eigentlich nicht die so Forschung und Research betreiben, sondern diese Ideen kriegen wir über Werften. Ja, weil ich glaube, man kann das am Anfang in ein Schiff einbauen und das kannst du auch nie wieder ausbauen. Ja, also insofern ist das eine Diskussion, die bei Neubauten kommt. Ich weiß also aus der Werftenlandschaft, dass also nach Diesel und dann vor 10 Jahren kam Flüssiggas. Jetzt ist so das Thema Methanol, ja, wo man anfängt, die Schiffe auszurüsten, dass sie eines Tages methanolfähig sind. Aber da ist die Supply-Seite, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr früh dran. Alle anderen Themen, Wasserstoff und Ammoniak und so weiter, sehe ich regelmäßig auf Slides, habe aber noch nie eine Installation auf einem Schiff sozusagen gesehen.
Ja gut, da ist halt die Frage, du hast ja eben diesen ETS-Markt angesprochen, also wie hoch der Druck da wird. Das ist ja jetzt auch gerade, hat Volker ja gerade auch gesagt, so ein bisschen volatil, wenn dann andere Schwerpunkte gesetzt werden, nicht nur in Amerika, jetzt ja auch in Deutschland, dann kann das ja wieder sich ändern. Aber ich glaube halt, bei euch stelle ich mir das so vor wie auch bei uns. Wir sind ja Infrastrukturprovider. Investitionsentscheidungen muss man halt dann auch für Dekaden treffen. Also du machst jetzt nicht heute, kaufst du nicht heute ein Schiff, verkaufst das morgen wieder, sondern das kaufst du heute für die nächsten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre oder wie ist da euer Zyklus?
Die Mindestdauer und auch die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer sind eher 30 Jahre.
Ja.
Aber das Gute ist eben, und das ist auch ohne ETS schon so gewesen, dass diese Environmental-Umwelt-Investitions-Cases immer gute Business-Cases sind, dadurch, dass du eben den Dieselverbrauch einsparst. Insofern haben die echt schnelle Paybacks. Und die, wenn die Technik dann da ist und man weiß, was zu tun ist, rechnet sich das relativ schnell. Das ist echt gut. Und da geht sozusagen finanzielle Interessen und Umweltinteresse geht total in die gleiche Richtung.
Total gutes Beispiel, weil wir haben das ja, Ralf und ich hatten auch hier auch Nachhaltigkeitsthemen in den Spieltagen. Und da ist ja dann immer die Frage, ist das ein Widerspruch, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Gewinn? Und das finde ich gerade ein schönes Beispiel, was du hier anbringst. Wie wirkt sich denn am Beispiel jetzt so Nachhaltigkeit, was ihr da macht, auf euer Unternehmen, auf die Leute aus? Hat das sowas im Sinne von Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinn und Attraktivität des Arbeitgebers? Hört ihr da eher Sachen so toll, ne, oder das TUI Cruises das und das macht, das interessiert mich, weil die vielleicht auch Vorurteile haben, ne, die schlimme Kreuzfahrtschiffbranche, die pustet da ja alles raus und ist schlecht für die Umwelt.
Nee, also das ist schon genau wie du sagst, unsere Mitarbeiter, die finden das sehr gut und hören auch genau zu, was wir da an Initiativen haben, was wir tun auf der Nachhaltigkeitsseite. Wir haben einen Environmental Officer, der sich wirklich hauptamtlich hier auch um dieses Thema kümmert. Ja, und ich glaube, es ist ähnlich wie den Gästen, dass jeder erwartet, dass TUI Cruises sozusagen seine Verantwortung und das Beste, was möglich ist im Bereich Umwelt, auch tut. Ja, wir haben ja, das ist immer eine große Diskussion in der Schifffahrt generell. Kreuzfahrt macht ja, glaube ich, 2,5% aller Schiffe weltweit aus. Ja, aber die Kreuzfahrer, global jetzt gesehen, sind ja die großen Brands und die sind sozusagen die umweltmäßig die große Bürde haben und das ist auch okay. Im Prinzip immer ein bisschen Technologie- und Innovationsführer zu sein für die ganze Schifffahrt generell. Und das ist absolut okay und das ist die Erwartung, die an uns gestellt wird. Und das versuchen wir, so gut es geht, zu machen. Ist mit den Gästen übrigens genauso. Die Gäste erwarten, dass wir den Urlaub machen, ist am Ende des Tages, wie man so schön sagt, discretionary, das muss keiner. Ja, insofern ist der CO2-Verbrauch eines Urlaubs, den kann man sich auch einsparen. Aber davon abgesehen möchten die Leute gerne, dass wir das Bestmögliche tun, um ihnen ein bestmögliches auch Gewissen bei der Urlaubsbuchung mitzugeben.
Und wenn du jetzt mal nach vorne schaust, Frank, du bist jetzt ja mehr als 15 Jahre CFO bei TUI Cruises. Was sind so die Herausforderungen, die da kommen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir keine neue Pandemie sehen werden, ne? Also da bist du schon durch, aber so nach vorne blickend, what's next? Was kommt?
Ja, also wir haben jetzt, ich sagte ja, wir haben jetzt 3 Schiffe gekriegt und wir sind eine Company, die dieses sprungfixe Wachstum, Schiffe bauen, Schiffe dienststellen, Schiffe taufen, ja, das können wir super. Und jetzt nach Juni werden wir ja einen Wachstumsbreak haben. Und dann muss der Fokus bei uns in der Company, ich glaube, das geht vielen Companies so, muss dann sozusagen auf ein bisschen mehr Mikromanagement, hole mehr Erlöse aus den bestehenden Kapazität raus, weil Kapazitätswachstum ist alles. Wenn das nicht mehr da ist, dann werden eben die kleinen Teile so ein bisschen visibel. Und da brauchen wir auch andere Skills im Haus. Ja, also nicht nur starke Operator, nenne ich das mal, sondern Leute, die eher auch sehr analytisch unterwegs sind, die Lust haben, Datenbanken anzuzapfen und daraus irgendwelche Abfragen zu machen, um wirklich mikromanagementmäßig Strukturen zu verstehen. Wir haben Tonnen hier an Daten vom Verhalten an Bord und vom Verhalten beim Buchen, mit denen wir relativ wenig machen. Und solche Skills zu finden, eher so analytisch begabte Mikromanager, die natürlich auch KI-affin sind, ja, das gehört ja dazu, das wird eine Herausforderung sozusagen für die nächsten Jahre, diese Leute entweder auszubilden oder zu finden.
Ich glaube, die Reise geht weiter, Frank, und ich würde das gerne nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen zusammenfassen. Du hast das ja wunderbar dargestellt und das Thema, das Bild der Reise passt natürlich wie die Faust aufs Auge auf TUI Cruises. Frank, du als CFO seit 2008 an Bord, bist da, du hast es schön gesagt, durch eine Achterbahnfahrt gegangen, insbesondere natürlich nach starkem Wachstum bis 2019 durch die Pandemie, die euch ja quasi den Full-Stop verordnet hat und da eben aber auch, wie du gesagt hast, ihr eine ganze Menge an Resilienz und Gelassenheit gelernt habt, was euch dann in der Phase nach der Pandemie eben noch stärker hat werden lassen und dann eben auch mit den beiden Kulturen von Hapag-Lloyd und TUI Cruises ihr als Erste es geschafft habt, wieder quasi abzulegen aus dem Hafen und den Restart zu wagen. Das Ganze mit einer ganz schlanken Organisation, mit viel Outsourcing, aber eben auch mit einer entsprechenden Customer Experience. Alles über die App. An Bord und davor fand ich ganz spannend, also auch der digitale Durchgriff ist da gegeben, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, was natürlich bei euch als diejenigen, die die Kreuzfahrtschiffe betreiben, sehr wichtig ist, gerade das Thema Spritverbrauch, einfach mal langsamer fahren, ne, so ein bisschen entschleunigen, aber eben auch auf erneuerbare Treibstoffe zu setzen, ist da ganz klar die Strategie. Und das macht sich natürlich dann auch in der Mitarbeiterbindung beim Thema Nachhaltigkeit merkbar. Spannend, nach vorne blickend war nochmal ein Statement am Schluss, dass es hier auch eher um datengetriebene Entscheidungen inklusive KI geht. Und da bin ich gespannt, wo euch die Reise noch hinführt. Ne? Du nutzt es ja selber sehr intensiv. Ich weiß nicht, Volker, hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nie.
Buche ich direkt im Herbst jetzt. Haben wir noch nichts.
Ist jetzt Zeit. Ne? Also ja, in diesem Sinne okay. Auch an unsere Zuhörer das Angebot, mein Schiff oder von Hapag-Lloyd einfach mal ab nach Norwegen oder in die Karibik. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Frank. Mach's gut. Bis dahin.
Herzlichen Tschüss. Dank an euch beide.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.